NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. August 1759. Die Niederlage von Friedrich dem Großen in der Schlacht bei Kunersdorf.
Als alles verloren ist an diesem heißen Sommertag, da fällt der große König Friedrich in eine Art Angststarre. Hier im sandigen Boden von Kunersdorf, wo heute Kiefern stehen, damals aber das Schlachtfeld war.
Es gibt ein paar Abbildungen von dieser Situation. Er stand einfach mit dem Degen im Sand, im Boden steckend, und er wartete auf den Feind, auf die Gefangennahme.
Oder auf den Tod, sagte Grzegorz Podrzucny vom Collegium Polonicum der Universität Frankfurt an der Oder. Der polnische Historiker kennt das Schlachtfeld von Kunersdorf wie kein anderer. Seit Jahren untersucht er das Terrain. Er berichtet, dass der König an dieser Stelle gerettet wurde durch den Rittmeister von Prittwitz.
König war schon, er war einfach passiv, und der Rittmeister von Prittwitz hat ihm Pferd gegeben und hat der König überzeugen, dass er soll fliehen. Und deshalb er hat sozusagen Preußen gerettet, preußische Königsperson.
Die Königsperson Friedrich, sie verfiel trotz der Rettung in Apathie und Resignation. Am Abend der Schlacht gab Friedrich Preußen verloren.
Von einem Heer von 48.000 habe ich nicht mehr als 3.000. Es ist ein grausamer Schlag. Ich werde ihn nicht überleben. Ich habe keine Hilfsmittel mehr und, um nicht zu lügen, ich glaube, alles verloren. Ich werde den Untergang meines Vaterlandes nicht überleben. Adieu. Für immer.
Zwei Tage lang verkriecht sich Friedrich in das nahegelegene Schloss Reitwein, dann schöpft er wieder Mut. Russen und Österreicher marschieren nicht nach Berlin, sondern ziehen sich zurück. Für Friedrich ein Mirakel, ein Wunder, das Preußen rettet.
Das Mirakel des Hauses Brandenburg.
Wunder brauchte Preußen seit langem, denn im Siebenjährigen Krieg war es umzingelt von Feinden. Im Westen die Franzosen, im Süden Österreich, im Osten Schweden und Russen. Gemeinsam wollten sie den Emporkömmling vernichten, den Unruhestifter Friedrich. Dieser König war ein Multitalent. Als Prinz komponierte er Flötensätze, er dichtete, korrespondierte mit dem Philosophen Voltaire und wollte als Aufklärer überhaupt alles besser machen als sein stumpfer alter Herr. Der hieß nicht ohne Grund der Soldatenkönig, Drill- und Saufrunden, lange Kerls und starker Tobak, das war sein Leben. Da Väter oft meinen, ihre Söhne müssten so werden wie sie, war der Konflikt vorprogrammiert. Der Alte schuhriegelte den schöngeistigen Jungen, quälte und demütigte ihn. Der Thronfolger kuschte, wurde linkisch und wartete auf den Tod des Alten. Friedrich gab sich als aufgeklärter Weltverbesserer.
Es ist eine Ungerechtigkeit, eine verbrecherische Raubgier, etwas zu erobern, worauf man keinen Anspruch besitzt.
Doch als er 1740 auf den Thron kommt, schlägt seine eigene Raubgier durch. Friedrich lässt die Armee seines Vaters marschieren, nach Schlesien. Der junge König Friedrich nimmt dem mächtigen Österreich eine reiche Provinz weg. Später wird der alte Fritz das so begründen.
Die Genugtuung, meinen Namen in den Zeitungen und später in der Geschichte zu wissen, hat mich verführt. Der Besitz schlagfertiger Truppen, eines wohlgefüllten Staatsschatzes und eines lebhaften Temperamentes, das waren die Gründe, die mich zum Krieg bewogen.
Friedrich siegt. Auch im Zweiten Schlesischen Krieg kann er bestehen. Seine Erzfeindin, die Kaiserin Maria Theresia in Wien, kann alleine nichts ausrichten gegen das Monster. So nennt sie ihn. Es folgen 11 Friedensjahre, doch der unberechenbare Aufsteiger in Berlin ist allen Nachbarn ein Dorn im Auge. Sie tun sich zusammen. Der große Weltenbrand beginnt 1756. In erster Linie allerdings nicht wegen Preußen, sondern Frankreich und Großbritannien kämpfen um die Vorherrschaft in der Welt.
Der Siebenjährige Krieg ist ein frühmoderner Weltkrieg, ein globaler Krieg, der nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, in Nordamerika, in der Karibik gespielt hat.
Sagt Marian Füssel, Historiker an der Uni Göttingen. Friedrich hat einen Pakt mit den Briten geschlossen. Damit ist Frankreich automatisch gegen ihn. Die Österreicherin sowieso. und Zarin Elisabeth ist ihm ebenfalls in leidenschaftlicher Feindschaft zugetan. Die drei Alliierten sind in jeder Beziehung viel stärker als Preußen, doch Friedrich kann schneller agieren und schneller entscheiden.
Die russische und österreichische Führung hatte den entscheidenden Nachteil, dass sie immer natürlich Befehlsempfänger aus ihren jeweiligen Zentren sind, aus St. Petersburg oder aus Wien, während Friedrich alles in einer Person vereinte. Er war der Staatsmann, er war der Heerführer, er war gewissermaßen für Finanzen und alles im Staat selber verantwortlich und konnte auch jede Entscheidung sofort in jeder Sekunde persönlich treffen.
Als erstes die Entscheidung, das reiche Sachsen zu überrennen und dort die eigene Staatskasse zu füllen. Es beginnt ein langer, zermürbender Krieg. Allerdings noch kein totaler Krieg, in dem alles an Waffen eingesetzt wird, was technisch möglich wäre. Zum Beispiel Flammenwerfer oder Präzisionsgewehre. Solche neuen Waffen sind im Adel verpönt.
Dinge dürfen nicht zu effektiv sein, Gewehre dürfen nicht zu zielgenau sein, weil dann zum Beispiel die Offiziere, die gut sichtbar in schönen Uniformen auf dem Pferd sitzen, natürlich eine leichte Zielscheibe geworden sind.
Friedrich war ein Hau drauf. Er nutzte die Schnelligkeit und Präzision seiner Armee, ein Mann der Attacke. In der Schlacht von Leuthen errang er einen glänzenden Sieg durch schnelle und effektive Manöver. Ein Kriegsfürst, der auch den jungen Goethe in Frankfurt begeisterte.
Und so war ich denn auch preußisch, oder um richtiger zu sagen, fritzisch gesinnt. Denn was ging uns Preußen an? Es war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüter wirkte.
Im Sommer 1759 wollen Österreicher und Russen sich vereinen, Friedrich vernichten und gemeinsam auf Berlin marschieren. Der König muss etwas tun, betont Historiker Marian Füssel.
Kunersdorf ist ja nur wenige 50 Kilometer von Berlin entfernt und so galt es dort gewissermaßen einen Riegel vorzuschieben und die beiden vereinten Truppen an dieser Stelle aufzuhalten.
Die Russen sehen Preußens Armee kommen am brütend heißen Morgen des 12. August 1759. Diesmal soll der Preußenkönig sie nicht überrumpeln. Sie sind vorbereitet, haben sich mit den Österreichern verschanzt und sehen den Feind über die Elbe heranmarschieren.
Von diesem Hügel, man sieht ganz genau die Marsch von preußischer Armee. Weil wenn 50.000 Menschen marschiert zu Fuß, im Staub, man sieht die eine Kolonne von Staub.
Berichtet Historiker Gregor Spodrutschny. Friedrich kann im Handstreich und mit minimalen Verlusten den sogenannten Mühlberg erobern. Doch er weiß gar nicht genau, wo er ist. Ein Oberförster aus der Gegend stammelt nur und bekommt kein Wort heraus, sobald er vor dem König steht. Ein Aufklärungsoffizier liefert nur unbrauchbares Material.
Er wüsste gar nichts von dem Schlachtfeldterrain, wüsste gar nichts von der Stärke von russischen und österreichischen Kräften. Was ist auch wichtig, dass er hat einfach die Kampffähigkeit von russischer Armee unterschätzt.
Friedrich hätte es wissen müssen, als er die ersten eroberten Feldbefestigungen der Russen sah.
Das sind die einzigen Überreste von russischen Feldbefestigungen, die sind heute zu sehen. Und ich schätze die gesamte Länge von Feldbefestigungen auf 6 bis 7 Kilometer.
Von der Oder steigt das Gelände in Kunersdorf steil an, 30 Höhenmeter. Dort haben die Russen Terrassen angelegt und mit Bäumen und Astwerk bedeckt.
Sie waren eine Sperre gegen einen frontalen Angriff von preußischer Armee.
Die Preußen verheddern sich im Gestrüpp und können von oben niedergemacht werden. Hinzu kommen sumpfige Wiesen und Bäche vor den russischen Schanzen. Alle Berater des Königs sind sich einig, nicht angreifen.
Eigentlich das größte Fehler war, er sollte nach der Eroberung von Mühlberg, er sollte Schlacht beenden.
Der unbeherrschte König aber befiehlt Angriff.
Ja, es war eine praktisch die größte Niederlage von Friedrich selbst, die er erlebt hatte. Friedrich konnte Schicksal seiner Soldaten auch teilen, weil es gab mehrere Kugeln, die flogen um seinen Kopf. Das wäre wirklich eine Katastrophe für den preußischen Staat und wahrscheinlich Ende von Krieg.
Ein Wunder, dass der König überlebt. Zwei Pferde werden ihm unter dem Leib weggeschossen und die berühmte Tabakdose in seiner Rocktasche hält angeblich eine Kugel ab, die sonst in sein Herz gedrungen wäre. Als am Abend der Schlacht ein fürchterliches Gewitter aufzieht, allerdings ohne Regen, beleuchten die Blitze ein preußisches Desaster. Fast die Hälfte der Soldaten ist tot oder verwundet, der Rest versprengt in alle Richtungen. Das Tor nach Berlin steht weit auf, doch die Österreicher und Russen setzen nicht nach.
Die Russen waren einfach zu erschöpft, hatten zu wenig noch nicht verwundete Soldaten, hatten zu wenig Blei und zu wenig Pulver, um weiter zu angreifen.
Hinzu kommen Rangeleien zwischen den Heerführern der Österreicher und Russen. Keiner gönnt dem anderen die Ehre. Am Ende ziehen beide Armeen sich zurück. Kaiserin Maria Theresia in Wien ist außer sich.
Wir verlieren alle Früchte dieses Feldzugs.
In einem Brief an die Kurprinzessin Antonia von Sachsen gibt sie sich trotzdem kämpferisch.
Sie können sich darauf verlassen, dass ich wütend bin auf dieses Ungeheuer und dass ich jedes erdenkliche Mittel und den letzten Mann dazu verwenden werde, sie aus dieser Sklaverei zu befreien.
König Friedrich hat sich inzwischen berappelt und wittert Morgenluft. Überhaupt ist er nicht nur ein fähiger Heerführer, meistens, sondern auch ein kluger Propagandist, bescheinigt ihm Historiker Marian Füssel.
Ganz genau, Friedrich inszeniert sich dann immer so am Rande der Katastrophe und dann erscheint es natürlich umso wundersamer, wenn sich das Blatt nach einigen Tagen und Wochen wendet und die Krise überwunden werden kann.
Ein König als Literat, der das Wunder erkennt und beschreibt, das Mirakel des Hauses Brandenburg.
Ich verkünde Ihnen das Mirakel des Hauses Brandenburg. In der Zeit, da der Feind nach seinem Übergang über die Oder, wenn er sich zu einer zweiten Schlacht entschlossen hätte, dem Kriege ein Ende gemacht haben würde, ist er bloß von Mühlroos nach Lieberroos marschiert.
Ein Zyniker war ja obendrein der große Friedrich. Kein Wunder, denn der Krieg zehrt Preußen und seinen König auf. Die Verbündeten sind am Ende dreimal so stark wie Preußen, die Briten liefern keinen Nachschub mehr und den König plagen Zipperlein.
Ich bin grau wie ein Esel. Alle Tage verliere ich einen Zahn und bin halb lahm vor Gicht.
Der König trägt 18 giftige Opiumpillen um den Hals für den Fall der Fälle. Viel schlimmer als ihn trifft es das Land. Verrufen sind besonders die Kosaken, die leichte Vorhut der Russen. Denn sie müssen sich mangels Nachschub aus dem Land ernähren, sie plündern.
Die Zustände näherten sich dann denen des Dreißigjährigen Krieges an.
Am Ende des Krieges geschieht ein weiteres Wunder. Zarin Elisabeth stirbt und ihr Sohn schließt Frieden mit Friedrich. Später wird fälschlicherweise der Tod der Zarin als das Mirakel des Hauses Brandenburg bezeichnet, bis hin zu Adolf Hitler. Er hofft 1945 im Berliner Bunker auf ein Wunder, nachdem US-Präsident Roosevelt gestorben ist. Für König Friedrich war der verschenkte Sieg von Kunersdorf das Mirakel des Hauses Brandenburg. Im Frieden von Hubertusburg 1763 kann der König sein Preußen halten, auch Schlesien. Das ist ein klarer Sieg für ihn, denn Preußen ist nun in Europa als Großmacht anerkannt. Global gesehen hat Friedrichs Bündnispartner gesiegt.
Eigentlich ist es recht eindeutig. Großbritannien hat so ziemlich auf allen Schlachtfeldern und allen Schauplätzen gewonnen und Preußen ist gewissermaßen auch als Sieger hervorgegangen, weil es nicht verloren hat.
Friedrich hatte Glück, dass die Zarin rechtzeitig starb, dass zuvor in Kunersdorf die Verbündeten ihren Sieg verschenkten, dass Friedrich die Schlacht überhaupt überlebte. Preußens Presse stilisierte ihren König zum unverwundbaren Helden, dessen Herz in der Not sogar durch eine Tabakdose vor den feindlichen Kugeln geschützt wird, betont Historiker Marian Füssel.
Der unverwundbare König steht für das unverwundbare Preußen und so kann er sozusagen als politischer und als menschlicher Körper zeigen, ich bin nicht zu besiegen.
Den Beinamen der Große hatte Friedrich schon vor dem Siebenjährigen Krieg aus seinem Brieffreund Voltaire herausgekitzelt und dann geschickt verbreitet. Dass er den Beinamen behielt, dafür waren viele Wunder nötig, vor allem in Kunersdorf.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Schlacht bei Kunersdorf, die am 12. August 1759 stattfand. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.